Und ich sag, und wahrscheinlich falsch betont, grüezi ins schöne Bern.
Ja, hier sagt man grüßig.
Dann fahre ich besser mal Hochdeutsch fort. Meinen Sie, Hühner können glücklich sein?
Ja, glaube ich schon.
Und wenn ja, woran wird man es merken?
Oh, das ist sehr schwierig. Das kann ich auch nicht sagen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Barbara Traber, lieber Schriftstellerin als zweite Geige.
Also diese Einführung erklärt sich fast von selbst, aber wir lösen sie noch ganz auf im Lauf der Stunde und bleiben erstmal im Land der glücklichen Hühner, so auch der Buchtitel von Ihnen. Wo liegt denn das Hühnerparadies?
Das ist in der Bresse Bourguignon. Das ist im Burgund in Frankreich.
Nördlich von Lyon, oder?
Ja, genau.
Aber ich dachte mir nur, wozu denn ein Zweitwohnsitz, wenn man schon das Glück hat, Schweizerin zu sein?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Mein Mann war Liedermacher. Er hat das französische Chanson geliebt. Und wir waren eine Art Büro für fast alles. Und er brauchte manchmal eben auch Stille und Zurückgezogenheit. Und wir liebten beide Frankreich. Und wir haben eines Tages ein ganz einfaches Haus gefunden an der See, am Fluss. Und mein Mann war handwerklich sehr begabt. Er hat alles neu gestrichen und ja, schön gemacht. Und wir haben dort sehr viel Zeit verbracht.
Und vor allem lustvoll die Landschaft genossen, habe ich gelesen in Ihrem Buch. Nehmen Sie uns doch mal mit an einem heißen Sommerabend im Radl. Was sehe, höre, rieche ich?
Ja, Frankreich, diese Gegend ist ziemlich flach am Fluss entlang. Aber ich habe nicht nur die Landschaft beschreiben wollen, sondern auch die Menschen, die sogenannten kleinen Leute, zum Beispiel den Dorfnarr Picou. Und die Männer saßen jeden Mittag und jeden Abend am Stammtisch im Café nebenan. Und ich habe ihnen zugehört, ihre Geschichten gehört und das alles aufgeschrieben.
Ja, es ist, ich dachte mir es beim Lesen, es ist quasi Welttheater im kleinen Dorf. Die Jähzornigen, der Narr, dann gibt es Lamas, die Silvia, die lang drum kämpft, ihrer Ehe zu entkommen in die Freiheit. Es sind knapp 2 Dutzend Miniaturen aus dem Dorf. Für Sie persönlich, welche wirkt denn am stärksten nach in Ihnen?
Natürlich liebte ich die Nachbarinnen Annie und Odette. Und ich habe sie einmal gefragt, wenn ich über sie schreiben würde, ob ich ihre richtigen Namen brauchen dürfte. Und beide sagten sehr erfreut, ja, das finden wir wunderbar. Und jetzt sind sie schon lange tot. Und in meinen Büchern, ich habe auch berndeutsche Geschichten über die Bresse geschrieben, leben sie immer noch und das ist ein Trost für mich.
Die hatten das Wirtshaus mit dem lustigen Namen, gell?
Ja, genau. Au bon coin, zur guten Ecke.
Gab's auch gutes Essen gegen gutes Geld dort?
Ja, natürlich, ja. Poulet an einer Soße, typische Hühner eben aus der Gegend, die glücklichen Hühner, die gab's auch als Mahlzeit.
Also die glücklichen Hühner haben Sie auch gegessen?
Die habe ich leider auch gegessen, ja.
Ja, wirklich nur leider oder haben Sie es genossen?
Ja, weil ich Hühner mag. Ich finde sie ganz spezielle Tiere. Ich habe dann ein bisschen über sie recherchiert und herausgefunden, dass Tiere unglaubliche Tiere sind, dass sie zum Beispiel Menschen mögen oder auch nicht, dass sie sich verständigen können gegenseitig, dass sie musikalisch sind und so weiter.
Also von wegen dummes Huhn?
Nein, das stimmt ganz und gar nicht. Wenn ich im nächsten Leben, wenn ich wieder zur Welt käme, ich würde mir Hühner anschaffen, glaube ich.
Ich dachte gerade, dann will ich ein Huhn sein, aber das hätte dann ein ungewisses Ende natürlich, das Glück.
Ja.
Aber
ja,
Ihr Glück in der Bresse hatte auch irgendwann ein Ende.
Es waren vielleicht 16, 17 Jahre. Und ich habe dann damit abgeschlossen, indem ich darüber geschrieben habe.
Und was mir aufgefallen ist, gewidmet haben Sie gleich ganz vorn das Buch Ihrem Bruder Gerhard. Warum denn?
Ja, er hat mich immer unterstützt, oft auch finanziell. Er hat das Manuskript gelesen und vor allem, er war beim allerersten Mal dabei, als wir in die Bresse fuhren mit seinem Auto. Und er hat den ganzen Tag nichts gesagt und wir haben uns in dieses alte Haus am Fluss sofort verliebt. Und er sagte gar nichts und dann später habe ich ihm telefoniert und er fand, wenn ihr das Haus nicht kauft, dann seid ihr wirklich dumm. Er fand, es wäre wirklich unser Haus.
Jetzt schreiben Sie ja seit bald 50 Jahren und auch in Bern Deutsch. Das habe ich von einem Freund gelernt, der da lebt. Das ist weit mehr als ein Dialekt. Das ist eine eigene Sprache, um ein Gefühl zu bekommen für den Klang. Kommt Ihnen ein kurzes Gedicht in den Sinn? Vielleicht auch von Ihnen auf Berndeutsch? Ein paar Zeilen?
Ein paar Zeilen? Ja, ich würde vielleicht sagen, «Gäng no unterwegs, mängisch, wenn sie im Zug unterwegs ist, gegen Abend, aus draussen langsam einachtet, wird sie wehmütig, ein bisschen traurig darüber, wie schnell das Leben vergeht.»
Erst dachte ich, ich finde nicht rein, aber dann ja, wehmütig, traurig, wie schnell das Leben vergeht. Das lässt sich im Dialekt vermutlich noch herzensnäher ausdrücken, oder?
Ja, ich finde eben, die Muttersprache, die prägt unsere Identität und ist durch nichts zu ersetzen. Und ich liebe Berndeutsch, weil sie eine besonders musikalische Sprache ist und auch eine große Tradition hat. Und ich habe eines Tages eben festgestellt, dass mir die Mundart liegt beim Schreiben. Es ist mir näher als Schriftdeutsch.
Ja, es gehört zu Ihnen, zum Aufwachsen. Und ich musste oft an meinen Freund denken, wo ich anfangs schmunzelte. Es gibt ein Schoki oder das Nachtmahl statt dem Abendessen. Das ist jetzt nicht von ihm, aber zur Untermiete, das ist bei Ihnen die Schlummermutter.
Ja, genau, stimmt.
Das ist eine schöne Umschreibung. Ja. Aber so schön das alles ist und klingt, Sie dachten doch schon lang und immer wieder, ich muss weg aus der engen Schweiz?
Ja, ich habe diese Reiselust, dieses Fernweh schon als Kind gehabt. Immer schon. Und das habe ich wahrscheinlich von meinem Großvater geerbt. Er ist früh aus dem Berner Oberland, musste er ins Ausland ziehen, um sein Leben zu verdienen. Er ist dann Concierge geworden in großen Hotels und hat diesen Beruf geliebt. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt. Er ist am gleichen Tag, wie ich geboren wurde, ist er gestorben im gleichen Spital. Und ich habe immer gedacht, ich muss meinem Großvater nacheifern. Ich muss reisen, ich muss Sprachen lernen. Ich habe das wahrscheinlich auch in den Genen.
Aber das ist ja ein wehmütig bizarrer Zufall. Der eine geht, die andere kommt.
Genau, und das habe ich immer als etwas Besonderes empfunden. Bis heute eigentlich. Ich denke oft daran. Ich wurde mit dem Tod schon im Mutterleib wahrscheinlich konfrontiert.
Jetzt wird es metaphysisch.
Nein,
aber wir bleiben nicht besonders auf Erden und hören jetzt erstmal Asha. Die verließ mit 2 Jahren Paris samt ihren Eltern. Es ging nämlich in deren Heimat zurück, wo sie auch mal waren. Und da sprechen wir drüber im nächsten Kapitel über Nigeria.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Barbara Traber, Nigeria, ich komme.
So lautet auch der Titel Ihres neuen Buches. Und ich bin mit ihr in Bern verbunden, mit der Barbara Traber. Und die erinnert sich, Sommer 64, an Bord ging es da in Marseille Und ich dachte mir, Mann, das waren noch Reisen. Also durch die Straße von Gibraltar, auf dem Schiff hinunter nach Afrika, gen Elfenbeinküste. Wie lang dauert sowas?
Ja, das war damals 17 Tage war ich unterwegs. Von einem Hafen zum anderen, immer tiefer nach Afrika. Es wurde immer heißer und schwüler. Es war fantastisch.
Man kriegt so ein richtiges Gefühl für die Entfernung und des Unterwegsseins und dass man ganz woanders hinkommt.
Genau. Und ich war so jung. Ich war 21-jährig und hatte noch nicht viel von der Welt gesehen. Und für mich war es einfach ein Abenteuer. Ich habe dann auch ein Bordbuch meiner Afrika-Reise geschrieben unterwegs. Ich habe damals schon geschrieben für mich. Und ich habe Teile davon auch wieder in dieses Buch hineingetan.
Da werden sich wahrscheinlich viele jetzt überlegen, gibt es noch Notizen von vergangenen Reisen? Könnte ich das noch zusammenfügen? Das steht alles nochmal auf mit 60 Jahren Verzögerung vor Ihren Augen. Sie haben ja auch Tagebücher. Ja. Der Grundstock des Ganzen ist, Sie kriegen eine Stelle auf 18 Monate in Lagos als Sekretärin des Schweizer Botschafters. Wie gesagt, Sie sind sehr jung. Aber auch damals schon, Sommer 1964, keine Sorge gehabt vor Malaria, Kriminalität, der bitteren Armut zum Teil dort?
Überhaupt nicht. Ich muss sehr mutig gewesen sein, bin es vielleicht bis heute. Ja, es hat mich einfach gelockt, dieses Abenteuer zu wagen und viel zu lernen und zu sehen. Und es war dann tatsächlich so, vielleicht war es die interessanteste Zeit meines ganzen Lebens. Das sehe ich jetzt im Nachhinein. Und dieses Buch zu schreiben, hat mich irgendwie verjüngt. Ich war wieder 21 beim Schreiben. Ich habe alles vor mir gesehen und noch einmal erleben dürfen.
Und Sie hatten auch das Glück, viel Zeit zu haben, weil ich habe auch gelesen, Sie haben da gearbeitet 8 bis 14 Uhr, weil danach war es schlicht zu heiß und Sie hatten frei.
Genau. Ja, und ich habe dann eben nicht Siesta gemacht, wie die älteren Leute, sondern ich habe geschrieben. Ich habe mir eine kleine Schreibmaschine gekauft und jeden Nachmittag darauf Notizen getippt und Briefe, Luftpostbriefe. Man konnte damals ja nicht telefonieren, das war viel zu teuer. Ich habe jede Woche meinen Eltern einen Brief geschrieben, um sie daran teilhaben zu lassen, an meinen Erlebnissen.
Aber um was aufzuschreiben, mussten sie auch was erleben und sind ausgerückt auf Abenteuer in die Märkte, wohl auch in die Slums.
Ich war so erstaunt, mit welcher Gastfreundlichkeit mich die Leute in Nigeria aufgenommen haben. Da war gar nichts von umgekehrtem Rassismus gegen die weiße Frau. Ich war auch eine Ausnahme. Wir waren ganz wenige junge weiße Frauen in jener Zeit in Lagos. Es waren vielleicht einige ältere Europäerinnen, aber junge, unabhängige, ledige Frauen, die gab es praktisch nicht.
Sie sangen als einzige Weiße in einem Chor und da schaute keiner krumm. Ich meine, nur schwarze Gesichter um sie.
Ich fühlte mich zu Hause. Ich habe vergessen, dass da schwarze Gesichter um mich herum waren.
Und Sie hatten auch den Vorsatz, ich wollte eine gute, offene, freundliche, aufgeschlossene Weiße sein.
Ja, ich wollte Vorurteile abbauen. Meine Eltern fanden nämlich, das ist ein primitives Land ohne Kultur. Und ich habe sofort gespürt, das ist absolut nicht der Fall. Im Gegenteil, ich wollte auch die Kultur kennenlernen und das habe ich.
Haben Sie diese Holzfigur noch zu Hause von den Yoruba?
Ja, die habe ich. Ich habe 7 Paare Ibechi, Zwillingsfiguren der Yoruba. Das ist ein Schatz, den ich da habe.
Das fand ich nämlich auch spannend. Davon habe ich zum ersten Mal was gehört. Die Yoruba, die dort leben, haben die weltweit höchste Rate an Zwillingsgeburten. Also 50 von 1000 Babys sind Zwillinge. Den Grund kennt keiner.
Ja, das weiß ich nicht, weshalb. Ja, aber eben die Kindersterblichkeit war früher so hoch, dass sie dann Angst hatten, das überlebende Zwilling würde sich einsam fühlen auf der Welt, dann haben sie aus Holz kleine Figuren gemacht und wenn ein Zwilling starb, haben sie dem Überlebenden ein Zwilling gegeben aus Holz, damit er sich nicht allein fühlte. Das fand ich so schön, wie sie das gemacht haben. Die Mütter haben dann auch die hölzernen Zwillinge herumgetragen, gewaschen, Kleidchen ihnen, ja, alle, sie haben sie einfach umsorgt und geliebt und ihnen Essen hingestellt.
Das ist fast ein Jahr an, Mensch. Aber am Ende gehörten Sie ja dann als Sekretärin des Botschafters doch zur anderen Welt, ganz klar, oder? Gebildet.
Ja, natürlich. Ja.
Cocktail, ja, Dinner, ja. Diplomatie.
Natürlich, und das hat mich dann mit der Zeit gelangweilt. Immer die ewigen Cocktails. Und der Botschafter war Junggeselle, wir waren zwei Sekretärinnen. Wir mussten ihm dann helfen bei diesen Partys, mussten in der Küche die Boys beaufsichtigen und schauen, dass alles in Ordnung war. Ja, wir waren da ja auch eingebunden.
Und damals war Nigeria vergleichsweise demokratisch, lese ich in Ihrem Buch. Ja. Das zeigte sich.
Ich hatte gerade Glück noch, die paar wenigen Jahre, bevor dann der Biafra-Krieg ausbrach, war ich dort. Und Nigeria galt als eines der demokratischsten Länder jener Zeit. Leider nur kurz.
Da sind ja gewaltige Umwälzungen passiert, seitdem dort allein die Stadt, die Sie damals erlebt haben, 700.000 Einwohner, jetzt 16 Millionen.
Genau, ja, die zweitgrößte Stadt Afrikas nach Kairo. Es ist unvorstellbar. Ich würde Lagos nicht mehr wiedererkennen. Höchstens die Slums sind leider gleich geblieben. 60% sind immer noch arm, 60% der Bevölkerung. Und heute kann man ja YouTube-Filmchen anschauen. Und das habe ich gemacht und war dann entsetzt über dieses moderne Nigeria. Es ist unvorstellbar.
Ich sage nur einmal.
Einsteils Reichtum und dann Armut.
Ich sage nur einmal uncharmant dazwischen. Ich rede mit einer 81-Jährigen, der man es nicht anhört. Die damals als junge Frau noch mal 18 Monate anhängen wollte, eigentlich in Lagos, aber dann?
Ja, dann hat man Angst gehabt, ich könnte denn einen Deutschen heiraten, den ich dort kannte, einen Freund. Er war Direktor des Goethe-Institutes und man hat gemunkelt, ich hätte eben eine Beziehung zu ihm und würde ihn heiraten und dann eben meinen Aufenthalt abbrechen und nicht 1,5 Jahre auf der Botschaft arbeiten. Das gäbe dann nur Spesen und Unkosten. Ich habe mich gewehrt, ich war noch viel zu jung, wollte gar nicht heiraten. Das hat man dann nicht geglaubt. Und dann habe ich gekündigt.
Und war grundsätzlich was dran am Gerücht?
Ja, natürlich. Klar, er war ein sehr enger Freund, klar. Aber ich war viel zu jung, um zu heiraten. Das wollte ich nicht. Und ich habe auch mein Ehrenwort gegeben, ich würde noch einmal 1,5 Jahre auf der Botschaft arbeiten. Zum Glück habe ich aber gekündigt, ich werde genau in diesen Biafra-Krieg hineingeraten und hätte nicht mehr mich frei bewegen können auf den Straßen. Es wäre gefährlich geworden.
Und was Sie netterweise weggelassen haben, aber in der Geschichte nachzulesen, ist, da gab es einen eifersüchtigen Chef in der Botschaft, der quasi gesagt hat, besser die Barbara ist ganz weg, als dass sie ein anderer kriegt.
Ja, ich glaube nicht, dass es so war. Er war einfach eifersüchtig auf meine Jugend und dass ich mich nicht allein und einsam fühlte, sondern glücklich war in Lagos. Er war nämlich geschieden und unglücklich und sehr einsam. Und es war eigentlich nur Mobbing gegen mich.
Aber dieses Kapitel Schloss ist aber auf ewig in Ihrem Herzen, in Ihren Erinnerungen geblieben, als kostbarer Schatz. Und dann fand ich es wirklich berührend und eine Schlüsselstelle gegen Ende. Sie kehren zurück nach den 18 Monaten und haben im tiefsten Schweizer Berner Idyll einen kurzen Panikmoment.
Ich hatte das Gefühl, ich ersticke, es ist alles so klein und eng und kalt. Ich musste die Fenster öffnen, um atmen zu können. Und ich wusste, ich muss bald wieder weg, weg aus der Schweiz. Und das habe ich dann getan.
Ich wandere da ganz gern, sage ich bei der Gelegenheit. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Ja, und
ja, aber heute liebe ich die Schweiz natürlich auch, ganz klar.
Muss man auch, wenn man genau hinschaut.
Ja.
Und dreisprachig ist das kleine Land auch noch. Das muss man auch erstmal hinkriegen auf der Fläche. Und aus dem kleinen Land kommt auch noch so schöne Musik von einer Künstlerpersönlichkeit wie Stefan Eicher.
Je ne t'entends pas très bien, il y a si longtemps. D'où m'appelles-tu, d'où viens? Ce besoin si pressant, m'écouter soudain, les poules aura-t-elle des dents?
Bayern 2, 1:1 der Talk, heute mit einer Leitung nach Bern zur Autorin Barbara Traber. Geboren ist sie im Februar 1943 in Thun, in Laufweite vom See. Sie war das älteste von 4 Kindern, der Vater Lehrer und spielte auch im Thuner Orchester, die erste Geige. Ja, und daheim auch?
Ja, natürlich. Wir 4 Kinder mussten auch Geigenstunden bei ihm nehmen.
Und er war der klassische erste Geiger mit gutem Selbstbewusstsein und patriarchalen Anwandlungen?
Ja, das war so in jener Zeit ohnehin. Ich habe ihn aber bewundert für sein Können. Ich hatte immer Angst vor jeder Geigenstunde.
Das ist aber schade.
Ja, eigentlich schon. Und gleichzeitig durfte ich an sämtliche Proben ins Orchester nach Thun mitgehen, als ich noch ganz klein war, und habe sehr viele wichtige Musikerinnen und Musiker, die aus der ganzen Welt nach Thun kamen, persönlich kennengelernt, wie Clara Haskill zum Beispiel oder Menuhin. Oder da war ein Geiger aus Amsterdam, Nap Decklein, und er hat mir einen Übernamen gegeben. Er sagte, Barbara, das ist bei uns Baba. Und in meiner ganzen Kindheit und Jugend haben mir alle nur noch Baba gesagt.
Die Mutter auch zu Ihnen?
Ja, ja.
Zauber. Die war nämlich vom Herkommen auch Lehrerin, hat es dann aber bleiben lassen mit den 4 Kindern. Das weiß ich nicht. Hat dies bereut? War da aber Verzicht dabei?
Ja, sie war Haushaltungslehrerin. Sie konnte also ihr Können im Haushalt mit 4 Kindern natürlich einsetzen. Aber damals gab es ja keine Waschmaschinen. Ich erinnere noch mich, wie mühsam das alles war. Und wir hatten einen Garten. Sie hat Gemüse und Früchte sterilisiert und Konfitüre eingekocht. Sie war mit uns voll beschäftigt.
Und die Älteste hat ja eigentlich immer die undankbare Rolle. Sie muss so vorauskämpfen, sich Freiheiten ergattern und zugleich Vorbild sein. Gar nicht so einfach.
Das habe ich. Das war gar nicht einfach, aber das hat meine, ich wurde ein bisschen Rebellin. Ich musste mir alles erkämpfen. Das habe ich auch. Auch schon nur, dass man Jeans tragen konnte. Das war damals, sagte man, das geht gar nicht.
Wir reden über das Jahr 1956, 57.
Genau, ja.
Und wenn es zu hart und bitter wurde, dann sind Sie mit Büchern in andere Welten entkommen.
Oh ja. Oh ja, das Lesen, das war das Wunderbarste überhaupt mein ganzes Leben lang. Und ich glaube, wenn man das Glück des Lesens früh entdeckt, bleibt das Ganze bis ans Ende. Und ja, das ist auch die beste Erziehung, die man haben kann durch Bücher, durch Lesen.
Gibt es noch so einen Kindheitsschatz, ein altes, abgegrabbeltes Kinderbuch, das Sie aufgehoben haben?
Ja, natürlich, alle, sämtliche. Vor allem von Elsa Muschk. Das war eine Jugendschriftstellerin, die hat Hansi und Ume und Hansi und Ume unterwegs geschrieben. 2 Jugendromane von einem Zürcher Bub, der mit seinem Kamerädchen, einer kleinen Ungarin, nach Japan reisen konnte. Und die Elsa Muschk, die hat diese beiden Kinder begleitet bis nach Japan und später darüber 2 Bücher geschrieben. Und für mich war das einfach eine Reise, die ich jedes Mal machen konnte.
Eine Reise, die Sie nicht machen durften, war in die höhere Bildung. Denn der Sohn, der Einzige, der durfte studieren, die 3 Töchter, da hieß es, 3-jährige Handelsschule reicht. Aber dann mit 19 Sekretärin in Genf.
Ja, ich habe dann mich entschieden, Sprachen zu lernen und Schreibmaschinen zu schreiben, zu stenografieren. Und das war gar nicht schlecht. Das habe ich dann immer wieder bis heute einsetzen können. Und Bildung kann man heute alles nachholen. Ich bin immer noch am Lernen. Ich bin immer noch neugierig und finde es ganz wunderbar, wie man online recherchieren kann, in die Bibliotheken hineinkommt. Und das fasziniert mich.
Also Sie schimpfen jetzt nicht übers Internet?
Nein. Ohne könnte ich nicht mehr sein.
Ich habe es ja auch genutzt, um ein bisschen mich hineinzubegeben in die Welt von Elias Canetti. Das wäre mir sonst auch schwer gefallen, ohne schnelle Google-Suche, denn auf den sind Sie gestoßen. Mit 20 waren Sie Au-pair in England und lernen über Umwege Elias Canetti kennen und werden seine Privatsekretärin. Was hat Sie denn wechselseitig beeindruckt voneinander?
Ja, er war damals sehr traurig, in Trauer um seine eben verstorbene Frau, Vesa. Und ich war wahrscheinlich die erste Person, die mit ihm wieder Kontakt hatte. Und dann war auch das Deutsch etwas, was uns verband, die deutsche Sprache. Und vielleicht hat er gemerkt, dass ich Bücher liebe. Ich hatte keine Ahnung von ihm. Ich kannte nicht einmal seinen Namen damals. Und es war vom ersten Moment an war das Sympathie. Er war eine Vaterfigur für mich. Und ich habe von ihm gelernt, wenn man schreiben will, muss man üben, üben, üben. Das hat mich geprägt.
Er war ja 38 Jahre älter. Hat ihn denn wirklich auch interessiert, was Sie beschäftigt?
Ja, es war unglaublich. Er hat mir bohrende Fragen gestellt, immer wieder. Und er war einfach ein Vorbild, war aber auch sehr liebenswürdig. Wenn er rauchte, wenn wir eine Pause machten, stellte er mir Schokolade hin, damit ich auch etwas naschen konnte. Und er hat mir auch viel von seinem Leben erzählt. Und es war eine Art Freundschaft beinahe.
Ja, später bekam er den Literaturnobelpreis, aber dann war es wohl ein sehr nahbarer Künstler.
Ja, ich musste nämlich seine ganze Korrespondenz erledigen. Er hat mir stundenlang Briefe in mehreren Sprachen diktiert, die ich dann tippen musste. Und ich habe mir damals vorgenommen, ich will diesen Menschen nicht mit Briefen oder Anrufen belästigen. Er hat zu viel zu tun, er ist so klug, er muss schreiben können. Und ich habe mich daran gehalten.
Und vor 30 Jahren ist er dann gestorben. Ihr Weg ging eh in eine andere Richtung. Sie wurden kurz Stewardess mit Stützpunkt in Paris. Und eines ihrer späteren Bücher habe ich mir angestrichen, den Titel Fliegen und Liebe. Das klingt ja interessant.
Ja, es war auch spannend für mich natürlich. Ich konnte von Paris aus nach Hongkong fliegen. Das dauerte jeweils 2 Wochen. Und es war einfach wie im Märchen. Und wir sind dann unterwegs.
Jetzt muss ich kurz dazwischen fragen. 2 Wochen Flug von Paris nach Hongkong?
Ja, also wir haben unterwegs dann sogenannte Layovers gehabt, wo wir übernachten konnten. In Rom, in Tel Aviv, in Bombay und so weiter bis Hongkong. Und in Hongkong waren es dann 3 freie Tage, bis es dann zurückging. Und so dauerte so ein Flug 14 Tage, so ein Einsatz. Es war spannend, aber ich merkte bald, das ist eigentlich so, wie wenn man jeden Tag Schokoladekuchen bekäme und man sich den Magen verdirbt.
Aber ich komme nochmal auf den Buchtitel zurück. Fliegen und Liebe. Solche Angebote bekamen Sie schon auch als Stewardess?
Ja, natürlich. Häufig. Und vor allem auch die Piloten waren sehr sympathisch. Ich habe mich mit ihnen sehr gut verstanden. Und ja, sie haben mich dann auch überall hin begleitet, in den Städten, wo man nicht allein hingehen konnte, zum Beispiel in Bombay und so weiter. Und es waren einfach tolle Kameraden. Und ab und zu habe ich mich ein bisschen verliebt. Aber das war natürlich nicht von Dauer, da man sich kaum je wieder sehen konnte.
Das Herz ist ja auch ein flatterhaftes Gebilde in jungen Jahren.
Genau.
Also die Fliegerei, nicht die Liebe, aber die Fliegerei haben Sie sein lassen nach 1,5 Jahren. Und dann fand ich das interessant, Sie waren Sekretärin im Verlag und beim Radio Studio Bern.
Ja.
Wären es beinahe eine Kollegin geworden.
Ja, stimmt. Aber ich war in der Abteilung Unterhaltung und ich war nur Sekretärin. Aber ich durfte dann einige Radiosendungen machen, musikalisch-literarische, in meiner Freizeit. Über Schumann, meinen Lieblingskomponisten und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, ich muss mich weiterbilden, ich muss etwas anderes machen und habe gekündigt und wollte eigentlich noch Journalismus studieren. Aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt und das Studium bald einmal an den Nagel gehängt, weil er nämlich Buchhändler war und ich in seiner Buchhandlung mitarbeiten konnte.
Ja, und dann
und das führte mich wieder zum Buch.
Ja, und am Ende sogar zur Schriftstellerei, weil das fand ich jetzt spannend, zuletzt in diesem Kapitel. Sie sind 36, fassen sich ein Herz, beginnen mit dem Schreiben und werden schwanger, zeitgleich. Das ist ja verwegen, Frau Traber.
Ja, eigentlich nicht. Fand ich gar nicht. Ich hatte ja vorher schon lange recherchiert für mein Buch, mein erstes Buch. Es dauerte von Nigeria, wo ich anfing zu schreiben, eigentlich ernsthaft, aber nur für mich. Es dauerte 15 Jahre und da habe ich eigentlich immer geübt, immer geschrieben.
Aber die freie Existenz der Schriftstellerin beginnen, wenn die Tochter auf die Welt kommt, ja, das braucht schon Zutrauen.
Ja. Ja, eben, Mut, das hatte ich immer.
Das glaube ich. Und jetzt hören Sie Musik aus einer Zeit, da waren Sie 21 Jahre alt. An der Stelle, ja, könnte ich, ja, ich tue es, fragen, Beatles oder Stones?
Beatles.
Ha, Glück gehabt.
Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit
Barbara Traber, Privatsekretärin eines Literatur-Nobelpreisträgers.
Und der hieß Elias Canetti, mit dem sie eine tiefe platonische Verbindung hatte und auch noch eine Weile Kontakt. Aber mit anderen Männern, lerne ich aus ihren Texten, war es nicht nur platonisch. Also ich denke an den Marokkaner in Lagos, den Leiter des Goethe-Instituts. Und Sie waren schon auch großzügig mit Ihrem Herzen?
Oh ja, natürlich. Ja, das stimmt. Liebe ist sehr wichtig. Ich habe auch ein berndeutsches Buch mit Liebesgeschichten geschrieben. Und vieles ist natürlich auch ein bisschen autobiografisch.
Da hatten Sie anscheinend ausreichend Material und ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben. Der kühle Pierre, das ist ja nie so einfach, wenn der eine entflammt ist und der andere
auf Abstand. Ja, das war aber rein platonisch. Das habe ich geschwärmt für ihn.
Der bedrängende Kurt.
Aha, ja. Ja.
Den wollen wir schnell abhaken. Und der Frank, oje, der flüchtet, als Sie ihn küssen wollen.
Ja, das stimmt. Also bei meinem ersten Kuss habe ich meinem Freund, ich war vielleicht 14, 15-jährig, habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Ich fand das zu früh. Er wollte mich küssen und ich fand, es ist gefährlich, wenn wir jetzt schon anfangen.
Ui, ui,
das habe ich ihm erklärt. Und er hat mir dann eine Schachtel Pralinen geschenkt, um sich zu entschuldigen.
Und das Ganze mitten in der Pubertät. Hut ab.
Genau, ja.
Beiden gegenüber.
Ja, gut, ich war dann, immerhin war ich dann 34 Jahre verheiratet mit meinem Mann und das war eine sehr glückliche Ehe.
Ja, der Markus Traber, der ins Leben trat als große Liebe. Was hat sie denn sofort an ihm angezogen?
Ja, er war ein interessanter, kluger, humorvoller, einfühlsamer Mensch mit Interesse eben an Literatur und an Musik. Er war sehr kreativ. Und ich habe dann vor 2 Jahren eine Biografie über ihn verfasst, weil ich immer dachte, er kommt zu kurz. Und das konnte ich mit diesem Buch vielleicht ein bisschen korrigieren.
Er schaut einen an auf dem Buchcover. Der Titel des Buches lautet allerdings »Ohne Rücksicht auf Verluste«.
Das ist auch der Titel eines Chansons von ihm in Berndeutsch. Und er hat so gelebt, eben sehr intensiv, und ist leider dann zu früh gestorben.
Es war Pfingsten 2010, kurz vor seinem 64. Hatte sich das denn abgezeichnet?
Ja, er war längere Zeit krank. Er war schon 10 Jahre vorher, hatte er Krebs, wurde dann geheilt und konnte noch 10 Jahre leben.
Aber er hat sich hingelegt für einen Mittagsschlaf. Das war schon unverhofft.
Ja, das war sehr dramatisch, ja. Ich ging spazieren und als ich zurückkam, war es eigenartig still in der Wohnung. Und als ich ihn dann in sein Zimmer ging, lag er schon tot da.
Das ist der größtmögliche Horror.
Es war furchtbar, natürlich. Ich kann dieses Bild, bringe ich nie weg, wie ich ihn da fand. Und sofort wusste, es ist alles zu spät. Ich habe sofort die Ambulanz kommen lassen, aber es war eindeutig zu spät.
Da war ja auch keine Aussprache mehr möglich, wobei bei so einem innigen Paar war das Grundlegende meiste gesagt, nehme ich an.
Ja, und wir haben seltsamerweise vielleicht 2-3 Tage vorher haben wir noch ein sehr inniges, tiefes Gespräch geführt. Und im Nachhinein denke ich, ja, unbewusst hat er vielleicht Abschied genommen.
Aber jetzt holen wir ihn nochmal ins Leben und springen nochmal zurück, auch in ihre gemeinsame Zeit und in die Jahre. Also er war ja Liedermacher und hat sie zur Mundart ermuntert.
Er war eben Mitglied der Berner Troubadour, wie diese Gruppe hieß. Über 40 Jahre haben sie zusammen gespielt, Konzerte gemacht. Und ja, er war immer dabei und hat alles organisiert.
Und seien Ihnen keine Künstlerkonkurrenz?
Nein, er hat mich von Anfang an gefördert und ich ihn auch. Wir waren echte Partner, partnerschaftliche Ehe. Wir haben einander geholfen, ich habe ihm meine Texte zu lesen gegeben und er hat mir seine Chansons vorgespielt und wir haben uns gegenseitig unterstützt. Da war gar nichts von Neid.
Dann hat er sich mitgefreut, wenn Sie einen Erfolg hatten.
Ja, natürlich. Er war kurze Zeit Verlagsleiter des Wies Verlags in Bern und hat mir die Chance gegeben, mein allererstes Buch zu veröffentlichen. Ohne ihn hätte ich das vielleicht gar nie geschafft.
Das ging über vergessene Bernerinnen, von denen eben nicht mehr die Rede ist, vielleicht auch, weil ein paar Männer es so wollten, dass von denen nicht mehr die Rede ist. Und Sie haben später mal gesagt, mit Blick auf die 70er Jahre und den Feminismus, die jungen Frauen heute wissen gar nicht, was das für ein Kampf war.
Stimmt, stimmt genau. Und ich bin eben wieder an einem neuen Projekt, wo ich Schriftstellerinnen, die ich sehr gut gekannt habe, die schon vergessen worden sind innerhalb weniger Jahre nach ihrem Tod, wieder zum Vorschein bringen möchte. Und auch ältere Lyrikerinnen, die vergessen worden sind, möchte ich wieder, ja, zu einem Gespräch machen, damit sie nicht vergessen werden. Das ist ein großes Anliegen von mir.
Und Ihrem Mann haben Sie letztlich auch ein Denkmal gesetzt mit dem Buch »Ohne Rücksicht auf Verluste«. Und ich habe mir auch eine Zeile gemerkt von Ihnen. »Mit ihm war es nie langweilig. Er konnte alles, mein Mann.« Und der hatte tatsächlich ein wortwörtlich »Büro für fast alles, Aufträge aller Art«.
Ja. Ja, was ja denn das so? Haben wir zusammengeführt. Wir haben auch zusammen Reportagen gemacht. Er war ein sehr guter Fotograf. Ich habe die Texte geschrieben und er hat fotografiert. Und das passte sehr gut zusammen. Wir machten auch Auftritte. Er hat gesungen. Ich habe berndeutsche Texte vorgelesen. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Das ging so Hand in Hand.
Was von ihm auf jeden Fall geblieben ist, ist die Tochter. Ihre gemeinsame, die Nina. Ich habe mal nachgeschaut, die ist jetzt 44, Tänzerin, war auch mal Stewardess, wie die Mama, und jetzt seit Jahren in Sharm el-Sheikh. Dort hat sie eine Ballettschule und eine Bar. Das klingt ja interessant.
Ja, sie kann eben auch alles wie ihr Vater. Aber es war ein schwieriger Weg, Balletttänzerin zu werden. Auch darüber habe ich ein Buch geschrieben, »Meine Tochter will tanzen«. Ja, es war ein schwieriger Weg und sie hat auch etwas ganz Eigenes daraus gemacht. Sie hat 8 Jahre hat sie eine eigene Kompanie in Sharm el-Sheikh auf die Beine gestellt mit ausländischen Künstlern, Tänzern und Artisten und hat Shows gemacht aus allem Möglichen, von Ballett bis Artistik, und hat diese Shows den Hotels dort verkauft und hat unglaublich viel Bühnenerfahrung gewonnen damals, 8 Jahre lang.
Jetzt weiß ich nicht, ob sie mit Familie dort ist in Sharm el-Sheikh.
Nein, nein, nein. Sie hatte damals einen Freund, einen Engländer, der mit ihr diese Firma aufgebaut hat, aber sie ist jetzt allein.
Und wie oft sehen sich Mutter und Tochter zwischen Bern und Sharm el-Sheikh?
Ja, wir telefonieren häufig, das ist ja wunderbar heute.
Man sieht sich sogar.
Und ja, und ich gehe vielleicht, ja, mindestens 2-mal im Jahr fliege ich zu ihr, weil ich das eben, das ist auch eigentlich Afrika, Ägypten. Ich liebe das Land und die Landschaft und das Meer. Und für mich ist es sehr schön. Und sie kommt vielleicht 1-mal pro Jahr in die Schweiz.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit einer Leitung zu Barbara Traber nach Bern. Tja, und wer dort lebt, dem könnte die Weltlage doch nahezu egal sein, oder?
Überhaupt nicht. Vor kurzem war der Writers in Prison Day des PEN und ich war auch Generalsekretärin 6 Jahre in den 90er Jahren und habe schon vor 30 Jahren den Jugoslawienkrieg erlebt. Und damals schon habe ich geschrieben, Europa hat versagt, die ganze Welt hat versagt. Und das beschäftigt mich natürlich immer noch, dass wir wieder Kriege haben.
Sind wir nicht viel weiter gekommen?
Nein, gar nicht.
Was lässt Sie denn hoffen?
Ja, ich hoffe einfach, dass es immer noch Menschen gibt, die sich für Demokratie einsetzen, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus. Was mich ein bisschen tröstet, ist, wie multikulturell die Welt geworden ist. Wenn ich in den Bus einsteige in der Schweiz, da sehe ich lauter fremde Gesichter. Alle Farben der Haut sind vertreten und das tröstet mich ein wenig, dass es doch irgendwie möglich sein wird, vielleicht eines Tages, dass wir ja, miteinander in Frieden leben können.
Aber an dem Punkt steigen andere wieder aus dem Bus aus und sagen, ich fühle mich irgendwie gar nicht mehr daheim.
Das ist bei mir nicht der Fall, im Gegenteil.
Bei Ihnen nicht,
ich finde das sehr positiv. Wir müssen weiter kämpfen für Demokratie und für Freiheit.
Und sei es zu Hause, im Kleinen, in Worb, haben Sie immer noch ein Büro für fast alles?
Ja, ich habe einfach mein Arbeitszimmer, in dem ich schreibe und recherchiere. Ja, es geht einfach weiter.
Aber ob die Enkelgeneration noch dicke Bücher liest?
Na, ich gebe das Buch nicht auf. Ich glaube an das Buch. Es gibt immer noch Menschen, die lesen. Das wird sich kaum ändern, hoffe ich.
Was wird einem denn entgehen, wenn man es bleiben lässt und sich nur noch Filme anguckt?
Ja, wenn man liest, kann man die eigene Fantasie einsetzen und es ist einfach auch weniger oberflächlich und man muss mitdenken.
Und ein Buch hat auch für Sie mit 81 noch eine Faszination?
Das hört nie auf, im Gegenteil. Ja, ich lese jeden Tag, ich kann nicht sein, ohne zu lesen.
Und so lebendig und interessiert Sie klingen, die 81 Jahre sind nur eine Zahl.
Ja, ich weiß natürlich, wie beschränkt mein Leben ist. Es kann gar nicht mehr lange dauern, aber ich möchte jeden Moment ausleben und zufrieden und dankbar sein.
Und so lange heißt es weiter, weiter, immer weiter.
Ja, ich bin immer unterwegs, das ist es ja, auf dem Weg sein, auch im philosophischen Sinn. Ich habe früh Karl Jaspers gelesen, das hat mich beeindruckt. Und ja, und ich finde, der Weg ist das Ziel.
Was für ein Schlusswort für eine Stundensendung. Liebe Frau Traber, vielen Dank nach Bern, vielen Dank für die Stunde.
Danke für Ihre sorgfältige Vorbereitung.
Bitte, bitte, das Gespräch mit Barbara Traber finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und an der Stelle erlauben wir uns, unsere Hörerinnen zu fragen, wie gefällt Ihnen 1:1 und was können wir tun, um besser zu werden? Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns kurz Fragen beantworten. Das können Sie über die ARD Audiothek oder über Spotify machen. Einfach in der Beschreibung der aktuellen Folge auf den Link klicken und los geht's. Wir sagen jedenfalls schon mal Danke.